auf den vierten Sonntag in der Osterzeit in diesem Fall. Und wir werden vorgreifen auf den Sonntag mit der Betrachtung des Evangeliums im Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der Anbetung in Mainz. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei sind. Ich hoffe, dass recht viele von Ihnen dann auch in diesem Bibelgespräch mitsprechen werden und unsere Gedanken mit Ihren Gedanken bereichern werden. Der vierte Sonntag in der Osterzeit ist auch der Weltgebetstag für geistliche Berufe. Das kann man in dem Fall auch schon mal dazu sagen. Und ich freue mich jetzt, Schwester Franziska Katharina und Mutter Maria Theresia von den Klarissenkapuzinerinnen in Mainz zu begrüßen. Herzlich willkommen. Können wir die Schwestern hören?
Hallo und grüß Gott aus Mainz.
Jetzt wunderbar, ihr seid zu hören. Vielleicht noch für alle diejenigen, die nicht wissen, was Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz sind. Ihr seid ein kontemplativer Orden. Das heißt, ihr widmet eure Zeit ganz besonders dem Gebet und lebt in Klausur, also verlasst das Kloster nur dann, wenn es unbedingt nötig ist für Arztbesuche oder ähnliches. Also schön, dass ihr über diese Radiowellen dann auch immer wieder an der Mission der Kirche auch in der Wortverkündigung teilnehmt. Da freuen wir uns ganz besonders drüber und sind wirklich sehr dankbar, auch diese Stimmen von dem kontemplativen Kloster immer wieder zu hören. Wir werden am kommenden Sonntag das Evangelium nach Johannes weiter hören. Wir haben ja auch in den letzten Sonntagen immer wieder Ausschnitte davon gehört. Jetzt geht es am kommenden Sonntag gleich weiter im 10. Kapitel und es ist das Evangelium, ein wunderschönes Evangelium, das, glaube ich, jedem von uns nahe geht, vom guten Hirten. Aber damit wir diese Stimme, es heißt dann im Evangelium, die meinen, kennen meine Stimme, damit wir diese Stimme auch wirklich erkennen können, bitten wir auch um den guten Hirten jetzt in dieser Sendung, indem wir bitten um den Heiligen Geist, der er uns ja führt und leitet im Sinne Jesu. Und ich bitte Mutter Theresia, da ein Gebet für uns alle zu sprechen.
Heiliger Geist, komm und erfülle unsere Herzen. Mach unsere Augen hell, damit wir sehen können, was wir noch nicht erkannt haben. Lass uns, erfüllt von dir, Nahrung schöpfen aus dem guten Wort, das du uns immer wieder schenkst, aus dem Evangelium der guten Botschaft. Du allein bewirkst, dass wir auch unser Leben danach ausrichten. So lass jetzt dein Wort als Same in unser Herz fallen, damit es reiche Frucht bringen kann in unserem Leben. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen aller, die auf dich vertrauen, die bereit sind, dich aufzunehmen. Amen.
Amen. So hören wir nun die Worte des Evangelisten Johannes aus dem 10. Kapitel, die Verse 11 bis 18. Schwester Franziska wird sie für uns lesen.
In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
Soweit die Worte des Evangelisten Johannes aus dem 10. Kapitel, die Verse 11 bis 18. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können entweder den Schott zur Hand nehmen und dort im Evangelium beim vierten Sonntag in der Osterzeit dann nach dem Evangelium suchen oder eben selber die Bibel aufschlagen, Johannes 10, 11 bis 18. Wir haben jetzt bei einer Musik die Möglichkeit, diese Worte Jesu in uns nachhallen zu lassen und zu hören, was sie in uns bewegen. Im Bibelgespräch bei Radio Horeb betrachten wir das Evangelium vom kommenden Sonntag. Johannes 10, die Verse 11 bis 18. Es ist das Evangelium vom guten Hirten, das wir vorhin gehört haben. Wir wollen mal hören, was dieses, ich meine, das ist ein Bild, das uns ja aus der Bibel sehr vertraut ist, das Bild vom Hirten. Aber dennoch ist es ja so, dass das Wort Gottes immer wieder neu zu uns spricht oder wir vielleicht immer wieder neu anders andere sind, als wenn wir es beim letzten Mal gehört haben. Insofern fragen wir uns immer, was sagt mir das heute? Was sagt mir dieses Wort in diesem Moment? Was sagt der Herr zu mir? Und wir wollen da erst einmal vielleicht Schwester Franziska hören.
Ja, vielleicht darf ich heute mal ganz persönlich beginnen. Das Evangelium ist so bekannt und es sind so viele Gedanken, die man sich da schon darüber gemacht hat. Mir sind eben einfach zwei Szenen so in den Sinn gekommen, die mich jetzt irgendwie gefesselt haben. Ich liebe es sehr, dieses Bild vom guten Hirten, Jesus, der ein Schaf auf den Schultern trägt, das hat sich mir sehr eingeprägt. Das ist also eines meiner Lieblingsbilder. Und der erste Aspekt ist der, den ich viele Jahre meines Lebens gar nicht gewusst habe. Mein Vater, der immer wieder eine Woche hier bei uns jedes Jahr verbracht hat, im Kloster, im Gästebereich. Er hat mir vor gar nicht langer Zeit einmal von seiner Jugend und seiner Kindheit erzählt und ich kannte meine Großeltern nicht besonders lange und nicht besonders gut und ich wusste nicht, dass mein Großvater ein Schafhirt war für über viele Jahre. Und dann hat mir mein Vater erzählt, dass er mit 14 Jahren, als er von der Schule kam, fertig war mit der Volksschule, dass sein Vater ihn immer mitgenommen hat zum Schafehüten. Und das war ihm so langweilig, dass er gesagt hat, also das kann ich nicht mein Leben lang tun. Und er hat dann einen vernünftigen, in Anführungszeichen, Beruf erlernt. Und das wusste ich weder von meinem Vater noch von meinem Großvater. Und dann habe ich mir gedacht, ist ja interessant, mir liegt dieses Bild des guten Hirten so sehr am Herzen. Und mein eigener Großvater war lange Jahre ein Schafhirt und mein Vater konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und das war überhaupt nicht sein Weg. Und ich stelle mir das so romantisch vor, als ja vom Bild her, auf der Weide zu sein, für die Schafe zu sorgen und einfach in der Stille sein zu können. Nicht in der lauten Welt, nicht in der Großstadt, sondern wirklich in der Natur, um dort wirklich auch auf Gott hören zu können. Das ist so der eine Gedanke. Also etwas, was mir gar nicht so fern war, aber von dem ich gar nichts gewusst habe. Und der zweite Aspekt, eine zweite Erfahrung ist mir in den Sinn gekommen, als ich mich entschieden habe, ins Kloster zu gehen. Da geschah am 22. November 1993, war das am Fest der heiligen Cäcilia, geschah sozusagen mein Entscheidungserlebnis, dass ich hier in der Kapelle die Messe besucht habe und in dem Gottesdienst dann plötzlich mir ganz klar war, ich muss und ich möchte hier eintreten. Und ich fuhr zu meinem Klavierunterricht, um 8 Uhr hatte ich Klavierunterricht, und das sagte zu meiner Lehrerin, ich brauche nichts mehr zu spielen, ich gehe ins Kloster. Die Klavierlehrerin ganz entsetzt und sagte, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Als meine Oma gestorben ist, hat der Pfarrer einen Psalm gebetet mit dem Hirten und mit den Schafen und hat dann gepredigt, dass wir alle Schafe sind und Gott ist der Hirt. Und danach bin ich aus der Kirche ausgetreten. Das hat mich damals sehr, sehr geschockt und es ist mir eben wieder so in den Sinn gekommen, dass uns dieses Bild des guten Hirten so lieb ist, aber dass, wenn man es nicht auf dieser Bildebene versteht, dass man vielleicht heute überhaupt nichts mehr damit anfangen kann. Wo sieht man heute noch eine Schafherde? Wo sieht man einen Schafhirten? Wo erlebt man das noch? Und wie kann man das dann auch tatsächlich für sich selbst annehmen, dass Gott, dass Jesus mein guter Hirt ist und er mich als verlorenes Schaf nach Hause trägt? Dieses Bild, das für die einen so wichtig und so lieb ist, ist für die anderen so ein, so vielleicht auch abstoßend. Und ja, die Lehrerin fand es sehr degradierend, dass der Pfarrer sagt, wir sind alle Schaf und Gott ist unser Hirt und tritt aus der Kirche aus. Also so unterschiedlich kann dieses Evangelium und kann dieses Bild vom guten Hirten wirken. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass es eines meiner Lieblingsbilder ist, dass Jesus mich auf den Schultern nach Hause trägt und er mich dorthin führt, wo ich hingehöre. So viel von mir in der ersten Runde.
Mhm. Ja, danke, Schwester Franziska. Normalerweise bitte ich an dieser Stelle Mutter Theresia zu Wort, aber diesmal will ich mich dazwischen quetschen, weil ich so gerne direkt anschließen möchte an das, was Schwester Franziska gesagt hat, nämlich mein Mann hat Schafe und das heißt, wir sehen sie, wir haben 2 Lämmer, ein drittes kommt noch, ein erstes Lamm ist direkt an Ostern geboren, also am Osternacht von Ostersonntag auf Ostermontag, am Ostermontag war es da. Und das heißt, wir haben das ganz viel vor Augen, wenn wir morgens die Schafe raustreiben aus dem Gartenstall auf die Wiese und dann wieder zurück. Mein Mann ist derjenige, der das hauptsächlich macht und der, also er ist wirklich da der Hirte in dem Fall. Und man kann das dann schön sehen, wie die Schafe ganz anders reagieren, wenn er da ist, als wenn da eine quirlige Kinderschar rumspringt zum Beispiel oder einfach Fremde kommen. Da ist schon langsam mit dem einen Jahr, dass wir die Schafe haben, ein Vertrauensverhältnis auch gewachsen. Und insofern habe ich das Bild jetzt, was ungewöhnlich ist, vielleicht für unsere Zeit und unsere Weltregion, ziemlich deutlich vor Augen. Also dieses gewachsene Vertrauen, nicht? Das ist für mich das eine. Das Vertrauen wächst dann und diese Schäfchen, die Erfahrung machen, da gibt's Futter und wenn wir da hinterhergehen, gibt's auch ein bisschen was und so. Also sie kennen auch aus Erfahrung und vielleicht ist für mich die Frage, wie viel Erfahrung machen wir mit unserem Hirten, um ihm dann ganz so zu vertrauen. Das ist das eine. Wahrscheinlich ist das so, dass wir Menschen, wie Schwester Franziska eben sagte, die das nicht kennen, die haben dieses gewachsene Vertrauen nicht und für sie wirkt das dann vielleicht tatsächlich etwas degradierend, wenn man sagt, ich bin ein Schäfchen, ein dummes Schäfchen. Und das andere, was mir noch kommt bei der Geschichte, ist, ich habe mich dann gefragt, ja, als ich hörte, der Wolf kommt und jagt sie auseinander, und dann ist die Frage, ist der Hirte bereit, wirklich auch sein Leben zu riskieren für diese Schafe? Ich meine, ich weiß nicht, wäre ich das dann wirklich, nicht? Wenn das der Fall wäre, wenn auf unsere Schafe plötzlich irgendein wildes Tier losstürzen würde? Vielleicht wäre ich in dem Fall dann mehr der gedungene Knecht, der dann selber lieber das Weite sucht. Aber auch auf die Beziehung unter Menschen betrachtet, denke ich, wie oft ist es so, dass ich, wenn es hart auf hart kommt und etwas in uns angegriffen wird, wenn wir uns bedroht fühlen, sei es durch, physisch lebensgefährlich, aber zum Beispiel durch Kritik oder dadurch, dass jemand anderes in einer Art und Weise reagiert, die wir als sehr verletzend empfinden, oder dass er auch tatsächlich boshaft ist, einfach, dass uns auf eine Boshaftigkeit mit uns ist, dann ist doch unsere Neigung zu sagen, mit dem habe ich lieber nichts mehr zu tun, oder sich innerlich zu trennen, auch wie viele Ehen gehen auseinander, wenn es verletzend wird, wenn eine starke Krise ist. Und dann ist unsere Tendenz, glaube ich, schon als Menschen zu sagen, dann entziehe ich mich, dann gehe ich weg, ich suche nicht mehr den Schulterschluss, ich bleibe nicht mehr bei dem anderen. Und Jesus, denke ich, ist derjenige, der bleibt. Also der bleibt auch dann, wenn um uns Wölfe toben und wenn es für ihn verletzend ist, wenn es ihn schmerzt, aber er geht nicht, er bleibt. Und ich glaube, das ist das, was er, das ist im tiefsten das, was die Liebe ist, ist diejenige, die sich nicht trennt, sondern die bleibt, auch wenn es schwer wird. Und er ist derjenige, der das tut. Und natürlich geht die Anfrage an uns, kommen wir im Namen dieses Hirten oder gehen wir und entziehen wir uns, wenn es für uns schwierig wird? Das ist so die Anfrage, die da bleibt, erst einmal. Das ist so der Gedanke, den ich gerne mit hineinwerfen würde fürs Erste. Und bitte dann jetzt Mutter Theresia noch ihre mit beizutragen.
Ich habe die Stelle, die ist ganz in der Mitte. Und wir sind ja eigentlich immer auf der Suche nach einem Gottesbild oder anders gesagt, wir möchten Gott kennenlernen, wie ist er? Und wenn Jesus da sagt, ich bin der gute Hirt und er kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn. Also die zu ihm gehören, die kennen seine Stimme, die kennen sein Gebaren, die wissen ganz genau, wenn sie auf diese Seite gehen sollen oder in die andere Richtung gehen sollen, weil sie die Stimme kennen. Aber Jesus sagt dann noch, die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Also das ist mir doch ein ganz großes Geheimnis, dass Jesus uns verheißt, dass wir ihn so kennenlernen dürfen, wie dieses Kennen und Erkennen zwischen Vater und Sohn ist. Das muss doch etwas ganz, ganz Tiefes sein. Und die zu ihm gehören, die sollen da mit hineingenommen werden in diese Innigkeit. Bei Romano Guardini, da heißt es einmal, deiner Ewigkeit Mitte ist dort, wo du, o Vater, und du, o Sohn, euch nahe seid in der Innigkeit des Heiligen Geistes. Also diese dreifaltige Liebe, in diese Liebe hinein sollen wir auch mit hineingenommen werden und kennen und erkennen. Also das finde ich sehr stark, was da in diesem Evangelium ausgedrückt wird. Das ist das eine. Und die andere Passage, die steht ziemlich am Schluss, wo Jesus sagt, niemand kann ihm sein Leben nehmen, wenn er nicht will. Also diese Hoheit, diese Freiheit, wo er ganz und gar, ich sage das so, Gott ist. Er ist derjenige, der bestimmt, ob er sein Leben hingibt oder nicht. Also es sind jetzt nicht wir, die ihn da ans Kreuz schlagen, die ihn da verfolgen, sondern wenn er es nicht wollte, wenn er nicht zeigen wollte, wie gut der wahre Hirte ist, dass er tatsächlich sein Leben hingibt, da ist immer er derjenige, der die Fäden in der Hand hält. Also niemand kann mir mein Leben entreißen, so heißt es. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Diese Hoheit und diese Freiheit, das ist, was mich jetzt in diesem Evangelium doch auch beeindruckt. Also der gute Hirt gibt jetzt nicht gerade zufällig sein Leben hin, weil halt da mal der Wolf kommt, sondern er ist derjenige, der sein Leben in aller Freiheit gibt, um die Herde zurückzuführen. Das ist das, was mir im Moment wichtig ist.
Mhm. Danke, Mutter Theresia. Und dann würden wir auch gerne hören, liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie mit dem guten Hirten verbinden. Wie hören Sie dieses Evangelium? Sie können gerne anrufen oder vielleicht ist Ihnen irgendetwas unklar und die Schwestern werden sicher gerne versuchen, Ihre Fragen zu beantworten, wenn Sie anrufen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zum Bibelgespräch bei Radio Horeb, 089 517 008 008. Und nach einer kurzen Musik freuen wir uns, wenn wir mit Ihnen in Austausch treten können. Im Bibelgespräch von Radio Horeb sprechen wir über das kommende Sonntagsevangelium, den guten Hirten, wie uns Johannes ihn vorstellt. 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen können, mitsprechen können im Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Frau Mersmann ruft uns an aus dem hessischen Friedberg. Grüße Sie, Frau Mersmann.
Grüß Gott. Dankeschön, Schwestern. Ich war sehr beeindruckt, als ich neulich erfuhr, dass alle evangelischen Konfirmanden den Psalm vom guten Hirten, dem Psalm 23, auswendig lernen. Ich habe jetzt vor, sowohl die evangelische Version als auch die katholische Version auswendig zu lernen, dass das unser gemeinsamer Schatz wird.
Mhm. Und Sie sagen, das gilt für alle Konfirmanden.
Für alle Konfirmanden.
Das gehört zur Konfirmationsvorbereitung.
Ja.
Ja, sicher. Etwas, was man auswendig gelernt hat als Kind, Jugendlicher, das bleibt einem ja oft fürs ganze Leben.
Ich bin inzwischen dabei. Ich habe den Psalm jetzt sehr oft gelesen und auch drüber gesprochen. Und die katholische Version, die kann ich fast auswendig, aber die evangelische, da möchte ich noch den Unterschied lernen.
Vielen Dank, Frau Meersmann, dass Sie...
Ich danke auch, dass Sie mir zugehört haben und wünsche Gottes Segen weiter bei Ihrer Arbeit.
Dankeschön. Alles Gute. Wenn
Danke.
Sie anrufen wollen, 08... Ach, wieder werden. 089-517-008-008. Es hat uns jemand angerufen, ohne seinen Namen zu nennen. Grüß Sie. Hallo?
Ich weiß nicht, bin ich jetzt gemeint?
Ein Hörer. Jawohl. Ja, jetzt sind gut. Sie gemeint, ja.
Ja, gut. Ich danke erstmal. Ich danke den Schwestern, die immer sehr gute und tiefsinnige Ausführungen geben. Und deswegen möchte ich mich diesmal etwas zurückhalten, aber einen Gedanken mit reingeben. Eben gerade das, was am Schluss gesagt worden ist. Mit diesem niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es. Es ist Vorbildwirkung eigentlich, aus dem Glauben heraus bereit zu sein, Leben hinzugeben. Ich wollte ein Beispiel bringen. Mir hat mal jemand gesagt, wie kann man das machen? Also das Leben hingeben. Niemand hat größere Liebe als der Leben hingibt für seine Freunde, habe ich immer gesagt. Zudem, es reicht auch, wenn du Zeit aufpasst. Zeit abfasst, die du nicht für dich verbringst, sondern für die Nöte anderer. Und Priester hat mal gesagt, du bist kein Theologe, sondern Philosoph, als ich ihm das erläutert habe. Also tatsächlich, das Ganzopfer ist immer noch was Besonderes. Aber in diesem Falle eben das Selbstzeugnis Jesu hat ja diese Stärke, weil er doch die gottinnige Verbindung zeigt, wo später woanders gesagt hat, ich nehme keines Menschen Zeugnis an. Also er ist ja sich seiner selbst gewiss. Die heutige Theologie hat ja oftmals gesagt, Jesus wusste nicht, wo sein Weg ist und er hat es langsam gefunden. Ganz im Gegenteil, er hat ja diesen vorsichtigen Weg gemacht, damit die Menschen mitkamen und nicht in seiner Allmacht und Allgegenwart erschüttert sind. Das wollte ich mit reingeben. Und diese Aussage, die er mal sagte, niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und niemand kennt den Sohn, nur der, dem es der Vater offenbaren will. Das ist so eine gewaltige Innigkeit. Da ist ja diese Wechselwirkung der Dreifaltigkeit schon drin in dieser Aussage. Und auch ein Selbstzeugnis Jesu. Und daraus dann das Wirken Jesu und das Opferleben betrachten. Ich glaube, dann kriegt man auch weniger Zweifel, ob er nur der gute Mensch ist. Das wollte ich mal mit hineingeben.
Ja.
Ihnen eine angenehme Woche noch.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute auch Ihnen. Ja, hören wir Mutter Theresia, Schwester Franziska. Ist euch bei den Anrufern noch irgendetwas gekommen, was ihr gerne noch beitragen möchtet?
Wie der Herr, der jetzt gerade angerufen hat, gesagt hat, dass es halt verführerisch ist, Jesus als nur den guten Menschen zu sehen. Es gibt viele gute Menschen, daran ist ja kein Zweifel. Aber Jesus, wir sagen einfach, er ist Gottes Sohn und da geht halt kein Weg dran vorbei. Wenn ich nur behaupte, er hat gute Ideen gehabt, die Seligpreisung ist super Idee, kann zwar nicht jetzt so nachvollzogen werden und nachgelebt werden, aber es ist doch etwas ganz anderes, wenn Jesus sagt, ich gebe mein Leben, also diese Hoheit, ich habe es vorhin schon gesagt, diese Hoheit und diese Freiheit, die passt nicht zu nur einem guten Menschen. Das wollte ich dazu sagen. Da hat er recht. Es ist nicht nur der gute Mensch.
Was mir noch gekommen ist bei dem, was ihr, was du, Mutter Theresia, vorhin gesagt hast, eben, da ist diese Hoheit, keiner entreißt mir das Leben, ich gebe es aus freiem Willen hin. Und gleichzeitig gibt es aber dann auch so Paulus-Sätze wie war gehorsam wie ein Sklave und den Menschen gleich oder Jesus Christus hat durch Leiden den Gehorsam gelernt. Also es gibt diese Freiwilligkeit dann, das ist, ich glaube, Jesus könnte anders, aber dann ist es auch wieder so, hat man den Eindruck, als gäbe es für ihn keinen anderen Weg als den Weg des Vaters. Und als er merkt, wo der Weg des Vaters hingeht, dann ist er doch in diesem Gehorsam wieder gebunden irgendwie so. Ich meine, so ist es ja bei uns Menschen auch. Wir sind auf der einen Seite frei, immer frei, unser Ja oder unser Nein zu sagen. Jesus ist natürlich noch freier. Wir werden natürlich in Situationen noch mehr hineingeschliffen, als er das wohl, bei ihm das wohl war. Aber dennoch gibt es immer diese Freiheit, ein Ja dazu zu sprechen oder uns dagegen zu wehren. Diese Freiheit bleibt uns ja meistens doch. Und dann ist die Frage, wie leben wir dann diesen Gehorsam? Das frage ich mich dann auch. Also ich weiß nicht, ob euch dazu noch etwas einfällt.
Jesus sagt ja selbst hier im Evangelium beim Schlusssatz des Auszugs vom Sonntag, diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Klar, wenn es ein Auftrag ist, dann könnte man sagen, gut, es ist ein Auftrag, also hat er gar keine Freiheit, sondern er muss den Auftrag erfüllen. Dann ist es nicht aus freiem Willen geschehen. Andererseits, wenn ich weiß und daran glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist und wenn ich an die Dreifaltigkeit glaube, dann ist es ja nicht nur isoliert der Vater, der diesen Auftrag gibt, sondern die Dreifaltigkeit ist ja an diesem Auftrag interessiert. Das heißt, Jesus als Gottes Sohn hat doch letztendlich mitentschieden, diesen Auftrag zu tun. Also als Mensch, Jesus als Mensch, musste sich durchringen in diesen Willen. Aber als Gottes Sohn hatte er ja diesen Beschluss schon gefasst. Aber das musste dann doch deckungsgleich werden. Und das war wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, sein Weg, gleichzeitig Mensch zu sein und Gottes Sohn zu sein, das in Einklang zu bringen. Und ich bin davon überzeugt, dass es wirklich sein freier Wille war. Menschlich gesehen hat er dazu Ja gesagt, hat gelitten bis ans Kreuz, das schon. Aber als Gottes Sohn war er an diesem Auftrag letztendlich ja mit beteiligt. Also es war die Spur, auf der er war. Aber wie ich sagte, beides musste zusammenkommen. Und wenn wir als Mensch nach unserem Auftrag suchen, den Gott uns gibt, dann bewegen wir uns ja schon auf einer anderen Ebene als Jesus, der auch Gottes Sohn war. Also wir müssen uns wirklich in diesen Auftrag auch hineinbeten und uns von Gott hineinführen lassen, ja so vom guten Hirten hineinführen und begleiten lassen. Alleine schaffen wir das ja gar nicht. Aber dieser Gehorsam, den wir lernen wollen, um Gottes Willen zu erfüllen, diesen Gehorsam müssen wir Tag für Tag immer wieder neu lernen und neu durchbuchstabieren. Da können wir uns aber dann doch an Jesus orientieren, obwohl wir sagen müssen, bei ihm, er als Gottes Sohn, war es doch ein anderer Weg. Aber wir können seiner Spur folgen. Und er schenkt uns dann auch die Kraft, diese Spur aufzunehmen und dieser Spur tatsächlich zu folgen.
Fragt sich dann ja auch, was wir mit diesem Gehorsam meinen. Ob das wirklich ein Widerspruch denn zum freien Willen ist. Ich glaube, wenn man sagt, ich gelobe Gehorsam, dann klingt das in der Welt so, als würden wir diesen freien Willen, von dem Jesus im Evangelium spricht, ablehnen. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Das heißt ja nicht nur, ich tue etwas, was ich sonst nicht getan hätte und ich tue es, weil ich muss, sondern es geht ja darum, in eine andere Art von Beziehung zu kommen, vielleicht auch zu neuen Ufern aufzubrechen, zu denen man freiwillig nicht aufgebrochen wäre, in dem Vertrauen, dass an diesen neuen Ufern vielleicht neues Weideland für uns zu finden ist, um es im Bild des Hirten zu bleiben.
Für mich heißt das eigentlich, das ganze Leben Jesu, das war ja wegen uns. Das ist doch das Ganze und das Tiefste. Er wurde ja Mensch wegen uns und um mit uns leiden zu können, um uns verstehen zu können. Also er wurde als Mensch erfunden und empfunden. Und es war ja nicht wegen ihm. Das ist ja dieses Geheimnis, wo wir nie und nimmer dahinter kommen. Er wurde Mensch, um uns, um unseretwillen, um uns zu erlösen, um uns gleich zu werden. Wer tut das schon, wenn jemand, der wohlhabend ist und einen Armen sieht und um mit ihm solidarisch zu werden, geht er hin, verkauft alles, was er hat, um mit diesem Armen eins zu werden. Das tut doch kein normaler Mensch. Im Gegenteil, der versucht dann immer, den aus seiner Not rauszureißen, ihm ein bisschen was von sich selber zu geben, und das ist auch schon viel. Aber wenn Jesus sich entäußert hat um unseretwillen, das ist ja das Geheimnis. Wie groß muss diese Liebe sein, dass jemand das um unseretwillen tut. Und genau so ist unser Gott. Genau so liebt er uns, dass er sich so erniedrigt. Und aus diesem Grund ist ja auch der Gehorsam, damit er uns gleich werden kann.
Und das ist dann gleichzeitig vielleicht auch die Bitte Gottes um unser Vertrauen, das wir ja offensichtlich verloren haben.
Ja, dass wir diese Liebe erkennen und erwidern. Das ist doch so die einzige Absicht, die Gott bei dieser Menschwerdung hat, dass er uns gewinnt. Meister Eckhart sagt einmal, Gott ist es so bange um unsere Liebe. Er versucht, uns an sich zu ziehen, sei es durch Leid oder Freud. Er setzt alles dran, um uns an sich zu ziehen. Und genauso ist ja dieses Leben Jesu. Er hat ja alles versucht, um uns an sich zu ziehen, um die Menschen, die ihn bewunderten, die ihm nachliefen, die ihm nachfolgten, alle wollte er an sich ziehen, zu ihrem Heil, zu ihrem Glück. Darum ging es ihm ja eigentlich im tiefsten.
Ja, das ist ein wirklich tiefes Bild, das Bild vom guten Hirten. Ich denke, wir hören jetzt noch mal eine Musik und können dann vielleicht auch noch mal danach sprechen über diesen Gedanken des Kennen, Erkennen. Was heißt das eigentlich, Gott kennen, Jesus kennen, so wie der Vater ihn kennt? Also dieses Geheimnis vom Erkanntsein und Kennen, das wäre auch noch ein Punkt, wo wir eintauchen könnten. Oder Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben noch weitere Gedanken. Sie können anrufen unter 089 517 008 008.
Thank you.
Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die keinen Meinen kennen mich. Das sagt Jesus im Johannesevangelium, ist das zitiert. Und wir sprechen heute darüber in diesem Bibelgespräch bei Radio Horeb. Mit uns verbunden sind Schwester Franziska und Mutter Theresia aus dem Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir haben schon so manches gesagt über das Bild des guten Hirten, das uns doch heute oft ein bisschen fremd geworden ist. Schwester Franziska sagte eben, da sagen manche, bin ich denn ein dummes Schaf für Gott, und das Bild, das spricht mich gar nicht an. Während für andere ist es so, dass es das Herz tief berührt, wenn man dieses Vertrauensverhältnis sieht zwischen Hirt und Schafen. Ja, ich denke, Schwester Franziska, gemeint ist sicher nicht damit, dass Gott sagt, ihr seid dumme Schafe. Er nimmt uns ja durchaus ernst, auch in unserem Ja oder Nein. Da sind wir ja doch dann, das geht ja über das Bild mit den Schafen dann am Ende hinaus. Gemeint ist ja was anderes.
Also man darf natürlich nicht an die dummen Schafe denken als das Schimpfwort. Ich glaube, da ist der Vergleichspunkt einfach falsch angesetzt. Aber wenn ich, wie du selbst sagst, wenn ich auf dieses Vertrauensverhältnis schaue, so wie du es auch beschrieben hast mit euren Schafen, mit deinem Mann, und wie jetzt das Vertrauensverhältnis immer mehr wächst, wie sich die Schafe immer mehr an den Hirten gewöhnen und ihm wirklich folgen, weil sie wissen, er meint es gut mit mir. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Die Schafe, die auf den Hirten hören, wissen genau, dass er es gut meint mit ihnen. Wenn sie die Erfahrung gemacht hätten, dass er sie immer wieder im Stich lässt und dass der Hirte sie in die falsche Richtung führt oder dass er sie schlägt und brutal ist, dann werden sie ihm nicht folgen. Es hat ja viel mit Erfahrung zu tun. Und ich glaube, das ist für uns Menschen auch ganz wichtig, dass wir solche positiven Gotteserfahrungen haben und aus diesen Erfahrungen heraus leben. Und von daher unser Vertrauen zu Gott wachsen kann, wenn wir ein gutes Gottesbild haben, wenn wir den guten Hirten vor Augen haben. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirt, dann lädt er uns ja dazu ein, wirklich ihm zu vertrauen und ihm zu folgen, weil er weiß, wo die beste Weide ist, wo er uns hinführt, wo das frischeste Wasser ist, wo wir in Frieden und geschützt vor den Feinden leben können. Aber dazu brauchen wir natürlich auch diese Erfahrung, dass wir wissen, ja, wir können uns darauf verlassen. Trotzdem geht es nicht nur um die Erfahrung selbst, sondern auch um den ersten Schritt, einfach es zu wagen, sich auf diesen Hirten einzulassen. Und das sind wir eigentlich immer wieder aufgefordert, diesen Schritt zu tun, den Vertrauensvorschuss auch Gott gegenüber zu geben.
Mir fallen dazu noch zwei Sachen ein. Wir haben ja jetzt diese kleinen Lämmlein. Und da merke ich schon, das ist natürlich anders, wenn ein Lämmlein schon hineinwächst, auch in dieses Vertrauen mit dem Hirten, in den Hirten, weil die Mutterschafe eben einfach schon vertrauensvoll sind. Man muss, wenn man die groß bekommt und das Vertrauensverhältnis erst wachsen muss, länger dranbleiben, damit dieses Vertrauensverhältnis wächst. Und da sehe ich dann schon auch die Bedeutung, dass in den Familien eben eine vertrauensvolle Beziehung zu Jesus gepflegt wird, weil wenn Kinder da hineinwachsen, dann wachsen sie viel natürlicher auch in dieses Vertrauen hinein. Vielleicht bis dann irgendwann mal auch Schwierigkeiten kommen und sie das auch mal ruckeln mag, aber so grundsätzlich sehe ich, dass das dann doch bei unseren Schafen dann ein leichteres, einfacheres Hineinwachsen ist auch. Das ist der eine Gedanke, der mir kommt. Und der zweite Gedanke ist eben dieses Kennen, Erkennen. Ich meine, jeder hat so seine bestimmten Bewegungen und die Stimmlage. Ist das beim Hirten an vielleicht der Geruch, alles Mögliche, was für die Schafe den Hirten dann unverwechselbar macht? Aber wie ist das bei uns mit Jesus? Also wenn wir so durchs Leben gehen, ich denke, Menschen, die mit Jesus sehr vertraut sind, die haben doch so eine Intuition, das riecht sozusagen nach Gott, auch wenn es jetzt mir quer geht. Aber irgendwie ist das so typisch Gott. Ja, und bei anderen Situationen würde man sagen, das kommt mir schräg vor. Also das klingt nicht wie seine Stimme. Da ist vielleicht zu viel Druck dahinter oder da ist Da ist Gewalt irgendwie zwingen mit im Spiel oder das ist zu Larifari, so von wegen, neulich kam das mal, da war, hat ein Freund mir so ganz glücklich lauter Sätze aus der Zeitung vorgelesen, wo drin stand, Vorsätze für jeden Tag, also tu dir jeden Tag gut und du bist selbst dein bester Freund und so weiter, wo ich gedacht habe, ja, ich kann das nachvollziehen, wenn man das so sieht und irgendwie sich daran aufbaut, wenn man wirklich ganz alleine ist, aber irgendwie wirkte das alles auf mich doch auch traurig und bedrückend, wenn ich sage, muss ich wirklich selbst mein bester Freund sein? Ich verstehe schon, was er meint damit, aber das klingt nicht nach Gott so irgendwie. Da merke ich schon, das sind so Wege, da muss ich mich nicht tiefer drauf einlassen. Das hört sich nicht nach seiner Stimme an. Und ich vermute, dass jeder da sowas hat, auch wo er dann spürt, da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken und den Katechismus wälzen, um zu wissen, das stimmt oder das stimmt nicht, sondern da gibt es dann so eine Intuition, so kenne ich Gott oder so kenne ich ihn eben nicht.
Da fällt mir einerseits ein, dass wir dann als Christen ja auch immer wieder die Unterscheidung der Geister üben, also dass wir da bestimmte Kriterien auch haben, die uns dann helfen können, aber andererseits auch eine Intuition, wie du sagst, also dass wir das einfach spüren, das führt mich eigentlich von Gott weg oder das bringe ich ihm näher. Und der zweite Gedanke, der mir dazu kommt, ein Priester vor vielen Jahren hat immer wieder gepredigt, egal um welches Thema es ging, aber kam immer wieder auf den Punkt, dass er gesagt hat, Liebe nimmt Liebe wahr. Und das hat sich bei mir ganz tief eingeprägt, dieser Satz, Liebe nimmt Liebe wahr. Also wenn ich wirklich Gott liebe, dann spüre ich seine Liebe oder dann spüre ich, wohin mich seine Liebe führt. Aber ich muss auch mich um diese Liebe bemühen. Also ich muss wirklich auch, sagen wir mal, Holz nachlegen auf dieses Feuer, das brennt, damit es weiter brennt. Und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht auch mit Intuition meinen, dass wir das irgendwie erspüren. Das ist auch diese Liebe, die uns, die uns den Weg bahnt. Also dass einerseits meine Liebe zu Gott und Gottes Liebe andererseits zu uns, dass die irgendwie zusammentreffen, dass ich da spüre, ja, da habe ich es wirklich mit Gott zu tun, weil es auf der Ebene der Liebe geschieht. Und wo es gegen die Liebe spricht, das kann nicht von Gott sein. Das kann mich auch nicht zu Gott führen, wenn ich etwas nicht auch wirklich aus Liebe tue. Mhm.
Ja, danke, Schwester Franziska. Und uns ruft jetzt in dieser Sendung Bibelgespräch Herr Bob an, der uns aus Dettingen erreicht. Grüß Sie, Herr Bob.
Ja, grüß Gott miteinander. Liebe nimmt Liebe wahr. Welch wunderbar wahres Wort. Also das werde ich versuchen, mir zu merken. Ich bin gerade aus der Dusche gestiegen und habe Radio Horeb eingeschaltet. Und ich weiß also nicht, ob mein Beitrag jetzt schon vertiefend behandelt worden ist. Und zwar, als ich ganz vor kurzem das Evangelium vom Sonntag gelesen habe, vom guten Hirten, dann ist mir erstmals also ganz deutlich aufgefallen und bewusst geworden, was der Herr uns da sagt. Er sagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich beziehe das auf die Meinen, wo er anspricht, dass wir die Möglichkeit haben, in der Liebe, im Kennenlernen von Jesus, wirklich ihn so zu kennen, wie der Vater den Sohn und der Sohn den Vater kennt. Das hat mich sehr, sehr bewegt und ein bisschen durchgeschüttelt. Das ist natürlich ein enorm hoher Anspruch, aber der Herr traut uns das zu, sonst würde er das nicht so sagen. Das ist, Sie verstehen, was ich meine, gell?
Ja, ja.
Die meinen kennen ja, mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne.
Ja, Sie schließen an etwas an, was Mutter Theresia ganz am Anfang schon gesagt hat. Sie führen das ein wenig noch, den Gedanken noch ein wenig weiter. Mutter Theresia, möchtest du noch etwas dazu weiter sagen?
Ja, das ist tatsächlich etwas so Unvorstellbares, denn diese Innigkeit zwischen Vater und Sohn, dass wir da mit hineingenommen werden. Und wie geschieht das? Es kann ja nicht jetzt wie ein Blitz vom Himmel in uns einschlagen. Mir scheint, das ist dann auch ein Hineinwachsen und auch, ein Hineinbeten, dass wir im Gebet immer mehr erkennen, wer Gott ist oder wie Gott ist.
Vielmehr. Darf ich da kurz noch was dazu sagen? Also es ist wirklich, je mehr man die Menschen kennenlernt und mit ihnen spricht und über das Wichtigste in unserem Leben uns austauschen, stelle ich wirklich fest, wie Papst Benedikt es ja auch gesagt hat, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und da gibt es genau das, wie Paulus vom Blitz, vom Ross, vom hohen Ross runtergeholt, oder halt dieser, wenn man so will, mühsame Weg von Kindesbeinen an mit der Muttermilch dann, und dann das beibehalten und dann auf diese Weise zu Gott zu finden. Ist alles wunderbar, solange wir uns auf dem Weg nicht zerstreiten, dass wir wirklich zusammenhalten, eine ja, Liebesgemeinschaft bilden und so uns einander ergänzen und dadurch eben wirklich als die, die sich lieben, sichtbar werden für die Welt. Das ist eine große Sehnsucht, die ich habe, die Sie sicherlich auch haben und die sich in unseren normalen Pfarrgemeinden, ja, da tun wir uns schwer, gell? Das ist ein langer, langer, mühsamer Weg, aber es führt ja kein, es gibt kein besseres, gell? Wir müssen ihn geduldig gehen und da freue ich mich immer, wenn ich Sie höre mit dem Evangelium und das ist das Wichtigste, was wir überhaupt haben und davon zehren können.
Vielen Dank, Herr Bob, für Ihren Anruf. Alles Gute, gerne. Gottes Segen nach Dettingen. Alles Gute. Und dann begrüße ich als nächste Hörerin Frau Müller aus Ravensburg. Grüß Sie Gott, Frau Müller.
Gott, mir spontan eingefallen zum guten Hoffen, dass ich mich manchmal allein gelassen fühle. Würde ich mir manchmal eine Hilfe, eine Verteidigung wünschen, wenn andere mich angreifen, andererseits kann man auch nicht warten, bis der Herr wirkt. Man ist oft ungeduldig und möchte sich selber helfen. Und wie spät, dass man da einfach mehr abwartet und zwar seine tut, aber dann nicht vorgreift oder einfach dann mehr, auf Gott vertraut, also wenn man ihn um Hilfe bittet, um Verteidigung, erlebe ich halt andere als autoritäre, Führung,
gar nicht wie den guten Hirten dann so.
Gute Hirte, das Gegenteil davon, ja.
Ja, vielleicht können wir das auch noch mal kurz weiter mitnehmen in die Runde, den Gedanken eben, wir empfinden Führung manchmal eben nicht als gut, weil sie eben nicht mit der sanften Stimme des guten Hirten kommt, der, glaube ich, im Letzten, das ist vielleicht der Hauptpunkt, dann auch den Menschen die Freiheit lässt, nicht? Er zwingt nicht in die Beziehung hinein zumindest. Dann würde ich sagen, dass wir mit dieser Hörerin, Frau Müller, unsere Bibelrunde beschließen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf, Frau Müller. Alles Gute nach Ravensburg. Und wir spüren eben, wie wichtig es ist, wenn wir als Menschen miteinander umgehen, auch in diesem Sinne des guten Hirten. Fragen wir uns, was wir mitnehmen können in die kommende Woche von diesem Bild des guten Hirten. Schwester Franziska, hast du für dich schon etwas ausgemacht?
Den Satz, den ich vorhin schon mal zitiert habe, diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen, sagt Jesus hier am Ende des Evangeliums. Und ich denke, es ist für mich auch, für uns alle, auch für mich immer wieder wichtig zu fragen, welchen Auftrag habe ich von meinem Vater, von Gott empfangen? Wo kann ich mithelfen, dass der gute Hirt immer mehr Schafe bekommt in seine Herde? Also mein persönlicher Auftrag von Gott, was mein Leben betrifft, aber auch, wo es dann übergreift auf andere, dass ich sie hinführen, dass ich helfen kann, sie hinzuführen zum guten Hirten, der es wirklich gut mit uns meint und dass dieser Glaube sich immer weiter verbreitet, dass er wirklich der gute Hirt ist und es keinen anderen Weg, keinen besseren Weg gibt als seinen.
Mhm. Danke, Schwester Franziska, Mutter Theresia.
Während dieser Sendung ist mir noch eingefallen, dass eine Schafherde ohne ihren Hirten verloren ist. Eine Schafherde ohne Hirten, sie irren irgendwohin, sie zerstreuen sich. Das heißt also, ich kann nicht ohne meinen guten Hirten leben. Ich habe sonst keine Orientierung. Und das ist es, was uns so nahe zu Jesus hinführt, dass er so innig mit uns verbunden ist, dass wir ohne ihn in die Irre gehen. Und wer Jesus ablehnt, wer Jesus überhaupt nicht kennenlernen will, der verliert Orientierung. Und das ist das Beglückende, dass der gute Hirte immer seine Schafe meint. Der gute Hirte meint immer mich. Er meint immer jede einzelne Seele. Und jede einzelne Seele ist sein Lieblingsschaf. Das möchte ich mir mitnehmen. Ich bin ein Lieblingsschaf und deshalb gehöre ich zu ihm und er meint mich. Das möchte ich mitnehmen.
Und ich möchte mitnehmen auch den Gedanken, fliehe ich, wenn der Wolf kommt? Also trenne ich mich von Menschen, wenn es gefährlich wird, von den mir Anvertrauten oder wenn es brenzlig wird, wenn ich mich angegriffen fühle, kündige ich dann die Solidarität auf oder bleibe ich bei diesem Menschen innerlich, auch wenn ich verletzlich werde dadurch, bleibe ich dabei oder fliehe ich dann, habe ich, das ist der Gedanke, den ich noch mitnehmen möchte, der gute Hirte flieht nicht, der bleibt auch dann, wenn es brenzlig wird. Und damit sind wir am Ende dieses Bibelgesprächs zum Evangelium des guten Hirten. Wir sehen, es gibt immer noch wieder etwas zu entdecken, selbst in einem so bekannten Bild. Vielen herzlichen Dank, Mutter Theresia und Schwester Franziska, dass ihr heute wieder mit dabei wart, mitgesprochen habt. Ich verabschiede mich und wünsche dann ein gesegnetes Wochenende. Gabi Fröhlich und Mutter Theresia spricht noch ein kurzes Gebet zum Ende dieser Sendung.
Jesus, du wolltest unser guter Hirte sein. Gib, dass wir immer fähiger werden, auf deine Stimme zu hören, dass wir immer besser unterscheiden können, welche Stimmen uns in die Irre führen wollen, welche Stimmen Verführung sind. Gib uns ein waches Herz, das dich erkennt, das dir nachfolgt und das dir dankbar nachfolgt. Denn du bist der gute Hirt um unseretwillen. Dafür danken wir dir. Amen.
Amen. Amen.